Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast.
Wir spazieren durch einen alten Hafen. Die Luft riecht nach Salz, Möwen kreischen. Und vor einem Kutter packt ein Fischer gerade aus, was er an diesem Sommermorgen im Mittelmeer gefangen hat. Dieser Hafen liegt in Marseille, der Stadt, in die wir euch heute mitnehmen. Herzlich willkommen. Ihr seid hier bei Reisen beginnt im Kopf. Das ist der Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Mein Name ist Silvia Tiburski und mit auf unserem Reisekutter ist wie immer Tinka Dippel, Chefredakteurin von Merian. Bonjour.
Bonjour. Oder vielleicht besser Salut, denn wir reisen heute in die lässigste Stadt Frankreichs, sage ich jetzt einfach mal. Und wir haben noch jemanden an Bord. Ihr kennt sie vielleicht schon aus unseren Folgen zu München und der Amalfiküste. Anja Schauberger hat sich für eine Reportage in einer der kommenden Merian-Ausgaben in Marseille umgeschaut. Und sie hat uns hoffentlich jede Menge südfranzösische Vibes mitgebracht. Herzlich willkommen, Anja. Schön, dass du wieder dabei bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ich freue mich auch. Marseille ist nämlich wirklich eine Sehnsuchtsstadt von mir, auch weil das Meer hier so eine große Rolle spielt. Ich bin auf meinen Frankreich-Reisen bislang immer so ganz knapp an Marseille vorbeigeschrammt. Also sehr schön, dass du uns heute durch diese Stadt führst, Anja. Denn du bist gerade frisch zurück von deiner Recherchereise. Hast du noch Sand in deinen Schuhen?
Das nicht, aber ich denke tatsächlich fast jeden Tag an Marseille. Vor allem an so Schlechtwettertagen. Auch Richtung Herbst und so wird dann die Marseille-Sehnsucht immer besonders groß. Ich war auch schon öfter dort und sehne mich dann zurück an die warmen Abende, an die Stadtstrände, das tolle Essen. Ich habe dort ganz tolle Austern gegessen, habe endlich Austern verstanden und ganz viel tollen Cremant getrunken und Naturwein. Also wir waren ganz viel draußen gesessen und ja, hatten einfach die perfekte Sommerwoche dort. Tagsüber halt immer irgendwo am Wasser zum Baden und abends dann eben toll gegessen und ausgegangen und draußen gesessen mit kühlen Drinks. Also es war ganz, ganz toll.
Marseille müssen wir ja gar nicht so groß verorten. Das haben viele von euch bestimmt schon irgendwie auf dem Schirm. Wir sind hier an der französischen Mittelmeerküste. Hinter uns liegt die Provence und vor uns das Meer. Östlich von uns liegt die Côte d'Azur mit Saint-Tropez und Nizza. Die haben aber einen ganz anderen Charakter als Marseille. Da schwimmt quasi viel Geld, da ist viel Show und hier ist pralles Alltagsleben. Marseille hat fast 900.000 Einwohner und ist die zweitgrößte Stadt Frankreichs. Der Hafen spielt hier eine riesige Rolle, schon deshalb ist die Stadt sehr anders als Paris und wie schon gesagt, ganz anders als der Rest Südfrankreichs. Den habe ich bislang immer eher als sehr wohlhabend und bürgerlich erlebt. Wenn wir uns Südfrankreich jetzt mal in Bildern vorstellen, mit den Lavendelfeldern der Provence und dem Glamour der Côte d'Azur und Biarritz am Atlantik, da schien Marseille lange Zeit so das Schmuddelkind zu sein und stach da so ein bisschen hervor. Und es galt echt bis noch in die Nullerjahre rein auch als gefährlich und vor allem rau. Aber das hat sich gewaltig verändert.
Ja, absolut. Also ich war 2018 schon mal dort und jetzt eben wieder und fand es auch spannend, dass es sich in ein paar Jahren auch schon wieder wesentlich verändert hat in Marseille. Und gleichzeitig aber auch immer noch lustig, dass mich auch so viele Freunde davor gewarnt haben, pass auf deine Handtasche auf. Also dieses Klischee von, das ist gefährlich dort, das hält sich auf jeden Fall wacker. Und ich muss aber sagen, also ich war mit meiner besten Freundin dort, wir haben uns echt zu jeder Zeit absolut sicher gefühlt, waren wie gesagt auch viel abends und nachts unterwegs und es hat sich auf jeden Fall seit 2013 wahnsinnig viel geändert dort. Es gibt immer noch Viertel, vor allem im Norden von Marseille, da sollte man jetzt als Tourist nicht unbedingt hin, aber alles andere, was in der Innenstadt liegt, ist absolut unbedenklich. Ich habe es als eine sehr offene, freundliche und vor allem auch sehr, sehr junge Stadt erlebt.
Anja, da muss ich einmal kurz zwischenfragen. Du hast gerade gesagt, seit 2013 hat sich viel verändert. Ich glaube, wir müssen einmal sagen, was 2013 war in Marseille.
Da wurde Marseille unter anderem zur Kulturhauptstadt Europas ernannt und da sind natürlich viele Gelder geflossen, da wurden neue Bauwerke gebaut und da hat sich einfach die Stadt auch ein bisschen neu erfunden. Genau.
Bevor wir jetzt in Richtung neues Marseille gehen und neu erfunden, gehen wir aber noch mal kurz ins alte Marseille, an den alten Hafen. Den alten Hafen haben wir schon kurz erwähnt, fangen wir da doch mal an. Der ist richtig alt, also sehr, sehr alt. Marseille wurde 600 vor Christus genau hier gegründet. Und dieser Hafen ist so das Herz des Altstadtviertels Le Panier. Was macht diesen Ort denn so besonders, Anja?
Also es ist einfach eine super Kulisse und ein sehr lebendiger Ort. Also da ankern eben ganz viele Boote, da fahren die Ausflugsdampfer weg. Da ist einfach so das Leben von Marseille. Es steht ein schönes Riesenrad, was irgendwie auch so Teil dieser schönen Kulisse ist. Dann gibt es so eine teilüberdacht, wie so ein Spiegelpavillon, der wurde auch eben 2013 gebaut. Das ist irgendwie auch nochmal so ein Highlight. Es gibt die historischen Häuser, die diesen Hafen dann auch so einrahmen und im Hintergrund eben auch die Notre Dame de la Gare auf einem Hügel. Ja, es ist sehr lebendig heiß, es riecht nach Fisch. Wir haben da auf jeden Fall noch diese Fischer, die dann ganz frisch den Fisch verkaufen jeden Morgen, das, was sie in der Nacht zuvor gefangen haben und das wirklich direkt neben den Kuttern. Also das fand ich auch sehr, sehr speziell, dass du halt eben eigentlich keine Zwischenwege hast, sondern die Fischer verkaufen eigentlich fast direkt von ihrem Boot. Und da kann man sich natürlich auch erklären, dass Bouillabaisse das typische Gericht ist, was ja angeblich auch in Marseille erfunden wurde. Und das bekommt man eigentlich auch hier fast in jedem Restaurant zu essen.
Bouillabaisse ist so ein tolles Essen, finde ich. Und wir könnten jetzt sagen, dass wir euch das Rezept dazu in die Shownotes packen. Das wäre aber glatt gelogen, weil es ein Rezept einfach nicht gibt. Es handelt sich auf jeden Fall um einen klaren Fisch- und Meeresfrüchte und Gemüse- und Kräuter-Eintopf. Wichtig ist, dass alles frisch ist und von toller Qualität. Sprich, hier kommt der Catch of the Day ins Spiel und das Händchen der jeweiligen Kochmeister. In Marseille, das fand ich interessant, kommt die Bouillabaisse oft in zwei Gängen. Also erst als Brühe und dazu Croutons und Knoblauchcreme, die heißt Rouille. Und dann kommen die Fisch und die anderen Stücke auf einer Platte. Kannst du uns ein Restaurant empfehlen, Anja?
Ja, ich habe sehr oft das Perron-Restaurant empfohlen bekommen. Das liegt direkt am Meer. Also genau, man isst sehr, sehr lecker und kann gleichzeitig aufs Wasser gucken. Ist eine tolle Kulisse. Ich muss aber auch zugeben, dass wir jetzt diesmal gar keine Bouillabaisse gegessen haben, weil es ja Hochsommer war und uns einfach eher nach frischen, kühlen Gerichten so der Sinn stand. Es gibt aber auch wahnsinnig viel junge Gastronomie. Also es muss nicht immer das gehobene Restaurant direkt am Meer sein mit Wasserblick, sondern es gibt eben auch ganz viele junge Fischrestaurants. Es gibt, wer auch gar kein Fisch isst, viel vegan, vegetarisch, Fusion-Küche. Und daran merkt man eben auch, dass Marseille eine sehr junge Stadt ist. Es zeigt sich halt vor allem in der Gastronomie. Und einen Protagonist, den ich auch für meine Geschichte gefunden habe, den Louis, der ist erst 29 und führt schon 3 eigene Lokale in Marseille. Und so einen wie ihn gibt's da ganz schön oft. Also das sind, habe ich auch dort gesehen, einfach oft sehr, sehr junge Leute, die die Restaurants und Cafés und Bars führen. Das ist mir wirklich besonders aufgefallen.
Dass Marseille so eine junge Stadt ist, liegt aber auch, glaube ich, daran, dass es eine Unistadt ist, ne? Also hier steht die größte Universität Frankreichs. Das hat mich echt überrascht mit rund, ich glaube, 80.000 Studierenden.
Ja, genau. Und das fällt auch auf. Und gleichzeitig ist es halt aber auch für so viele junge Leute sehr, sehr attraktiv, weil es eben sehr, sehr lang als eher rough galt und dementsprechend immer noch günstig ist. Also ich habe mal gelesen, im Vergleich zu Paris noch um 30% günstiger oder als andere Städte in der Umgebung. Du bekommst überall für ein paar Euro ein gutes Glas Wein rund um den Cour Julien zum Beispiel oder auch ein Gericht für 10 Euro. Die Mieten sind noch bezahlbar, der Nahverkehr ist günstig. Das sind natürlich auch alles Gründe, warum einfach dort sehr viele junge Menschen leben oder auch hinziehen.
Hoffentlich bleibt es dann noch so einigermaßen. Marseille, das erzählst du ja auch in deiner Reportage in Merian, hat sich auch durch die Kultur tatsächlich verändert. Das spielt ja auch immer eine große Rolle, ne? 2013 haben wir schon gesagt, Kulturhauptstadt. Mit sowas gehen ja oft dann so auch Leuchtturmprojekte einher, weil das ist ja eine Adelung für eine Stadt, da fließen Gelder, wie du schon sagtest. Vielleicht habt ihr schon vom Bilbao-Effekt gehört. Der heißt inzwischen wirklich so. Im nordspanischen Bilbao wurde mit der Eröffnung des Guggenheim-Museums damals 1997 quasi dieser Begriff geprägt, weil das wirklich ein Gamechanger war für die Stadt. Also auch die war eine schmuddelige Industriestadt und dieser einzigartige Museumsbau, der hat wirklich ganz viel verändert. Natürlich nicht nur der, aber man braucht sowas manchmal, ne? Plötzlich haben alle hingeguckt und fanden Bilbao cool und so ähnlich hat es auch Marseille erlebt. Also wir müssen gar nicht weit laufen vom Vieux Port, um zu dem Bauwerk zu kommen, das diesen Bilbao-Effekt quasi verkörpert. Das MUCEM, das ist das Musée de Civilisation de l'Europe et de la Méditerranée, also das Museum der Zivilisation Europas und des Mittelmeers. Gigantisches Haus direkt am Wasser und wie in Bilbao, enorme Strahlkraft hat es schon durch seine Architektur. Eigentlich ein ziemlich schlichter, relativ flacher Glaskasten. Und der hat aber eine Hülle, so eine durchlässige Hülle, wie ein riesiges Netz. Damit sieht es zu allen Tageszeiten, vor allem natürlich nachts, wenn er das Licht so durchdringt und sich das Ganze im Wasser spiegelt, echt grandios aus. Innen hat das Ganze spektakuläre 45.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Anja, was ist da zu sehen?
Also dieses Gebäude fällt natürlich schon von Weitem auf durch diese besondere Architektur. Und innen drin gibt es gleich mehrere Ausstellungen auf zwei Ebenen. Dann gibt es auch ein Café, es gibt ein Bistro, ein Restaurant, das unter anderem auch von einem Sternekoch in Marseille mitverantwortet wird. Es gibt super schöne Dachterrassen, Ausblicke von oben, einen mediterranen Garten, in dem man auch Schatten findet und ganz gut verweilen kann. Also man kann da auch einfach abhängen, auch wenn man jetzt sagt, ich möchte in keine Ausstellung gehen. Es ist einfach ein Treffpunkt geworden. Und das Schöne ist eben auch, dort treffen sich nicht nur Touristen, sondern auch die Einheimischen. Und diese Fassade, von der du gerade gesprochen hast, die soll eben an Fischernetze erinnern und wirft so, wie du auch meintest, zu jeder Tageszeit so total schöne Schatten. Also du hast eigentlich so zwei Effekte. Du hast einfach ein bisschen Schatten. Marseille ist ja immer sehr warm und sonnig. Und gleichzeitig sieht es auch total schön aus, diese Lichtspiele.
Ja, es sieht echt cool aus. Jetzt haben wir uns quasi das Aushängeschild der Stadt schon mal so angesehen. Und da geht und da muss auch wirklich jeder hin. Aber eine Stadt dieser Größe, die hat ja bestimmt noch sehr viel mehr an Kultur. Wollen wir jetzt mal so Richtung Altstadt spazieren?
Sehr gerne. Das kann man auch tatsächlich sehr bequem aus vom Musem. Und zwar gibt es eine Fußgängerbrücke, die führt vom Musem zum Fort Saint-Jean. Das ist wie so eine alte Rüstung. Und dann geht auch noch mal eine Brücke rüber in die Altstadt. Du bist so 20 Meter über dem Meer. Und vor allem von dieser Brücke vom Musem zu dieser alten Rüstung, du hast so einen tollen Ausblick. Also du guckst auf das Meer, du siehst den alten Hafen, du siehst eigentlich fast ganz Marseille. Und wir hatten dann auch noch, es war ja eben Hochsommer, dann unten die Jugendlichen, die baden gegangen sind. Also es war echt so ein ganz tolles, lebendiges Bild, das ich auch nicht mehr vergessen werde.
Das mag ich so und das fehlt uns irgendwie in Hamburg, finde ich. Gerade jetzt, wo man merkt, die Sommer werden immer heißer, mag ich Städte mit so einem quasi eingebauten oder selbsternannten, nicht sofort lebensgefährlichen Freibad. Also Oslo oder Kopenhagen sind ja auch so, aber bleiben wir mal in Marseille. Mein Freund, der war vor ein paar Jahren auf dem Fort und der schwärmt bis heute von dem Kräutergarten da oben. Er meint, der Geruch ist ihm immer noch in der Nase. Also der war da völlig verzaubert auch von diesem Ausblick und dem Duft. Le Panier, das Viertel, das ist ja so das historische Herz der Stadt. Hier haben die Griechen vor 2600 Jahren eine Kolonie gegründet, Massalia. Sieht man davon noch was? Ist Marseille quasi das Athen Frankreichs?
Oh, das kann ich leider so nicht beantworten, weil ich immer noch nicht in Athen war, leider. Aber ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gefühlt wie in so einem französischen Dorf. Also es gibt ganz viele bunte Fassaden, dann ganz enge Gassen. Die ganzen Einheimischen haben auch ganz viele Pflanzen vor ihren Haustüren. Alles ist so zugewachsen. Es hat irgendwie so einen dörflichen Charakter, obwohl man ja eigentlich mitten in einer Großstadt ist. Und es gibt eben auch ganz viele kleine Läden, wo man dann so klassisch südfranzösische Souvenirs kaufen kann, wie Seifen oder Keramik, französische Mode, Schmuck oder auch so Marseille-Poster. Da habe ich mir auch was mitgenommen. Und die Seifen bestehen meistens aus Lavendel und Honig und das kommt natürlich direkt aus dem Umland. Und wenn man sich eine Seife in Marseille kauft, sollte man unbedingt darauf achten, dass die 72 eingraviert ist, weil die eben garantiert, dass 72% der Inhaltsstoffe aus reinen Pflanzenölen hergestellt sind.
La Provence to go sozusagen. Was hast du denn außer Postern noch mitgebracht?
Also natürlich Seifen, mittlerweile schon auch für Freunde und Familie, die mich dann auch immer schon davor fragen, ob ich was mitnehmen kann. Und wir hatten nur Handgepäck, deswegen, also ich hätte sehr viel kaufen können. Es wurde dann nur noch so eine kleine Einkaufsnetztasche und die habe ich im Maison Empereur gekauft. Das ist so ein historisches Kaufhaus mitten in der Altstadt. Und da gibt es auf mehreren Etagen eigentlich wirklich alles Schöne rund um Haushalt, Kochen, Kleidung. Also ich hätte ganz viele Möbel und Wohnaccessoires und Töpfe mitbringen können. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch mit Handgepäck. Aber wer dort eine Wohnung einrichten muss, der hat es, glaube ich, einfach.
Also ein bisschen so wie das Magasin du Nord in Kopenhagen oder das Stockmann in Helsinki. Ich liebe ja solche Kaufhäuser. Sag jetzt bitte nicht, dass die auch noch eine Dachterrasse haben.
Das leider nicht. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Aber sie haben ein sehr schönes, gemütliches Café innen drin, in dem man sehr gut Zeit verbringen kann.
Also Shoppingadressen kommen natürlich in die Shownotes, so wie alles andere auch. Aber wir sind immer noch ziemlich im Zentrum unterwegs. Ich möchte noch ein paar Viertel näher kennenlernen. Anja, hast du so eine Lieblingsecke?
Ja, tatsächlich das Künstlerviertel Notre-Dame-du-Mont, also rund um den Cours Juliard. Man geht vom Hafen aus Richtung Osten, also wir haben sowieso alles zu Fuß gemacht in Marseille, das geht gut. Und wie der Name schon sagt, Mont heißt Berg auf Französisch und es geht ganz schön bergauf. Und hier oben steht die gleichnamige kleine Kirche Notre-Dame-du-Mont, die dem Viertel auch den Namen gegeben hat.
Ist es die Basilique Notre-Dame de la Garde? Weil die ist, das ist ja so, glaube ich, die ist ja relativ ikonisch auf ihrem Hügel und ne, mit dem hohen Glockenturm, gilt so als die Krone von Marseille.
Ja, das stimmt. Ja, die sieht man auch wirklich von fast überall aus, weil die so weit oben steht. Das ist nochmal eine andere, größere Kirche, aber die ist auch spektakulär schön, ja.
Ach toll, das heißt, du hast quasi eine ganz bekannte Kirche auf ihrem Hügel und dann haben wir nochmal deine kleine auf dem Hügel.
Genau, also die Notre-Dame-du-Mont, die ist wirklich sehr, sehr klein und ist jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär, aber kann man sich auf jeden Fall auch angucken. Und das andere ist ja wirklich eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, die Notre-Dame de la Garde.
Genau, die ist so ganz ikonisch. Okay, aber jetzt wollen wir doch mal in dein Künstlerviertel gehen.
Also dort gibt's sehr, sehr viel Street-Art, vor allem eben rund um den Cours Juliard. Das ist so ein ganz wichtiger, beliebter Platz dort, wo zu jeder Tages- und Nachtzeit eigentlich was los ist. Und das Viertel ist, also ich hätte so ein bisschen verglichen mit dem Glockenbachviertel in München, aber eher so vor 20 Jahren. Alles ist bunt, alternativ, jung, bezahlbar, lebendig. Irgendwo gibt's immer Musik oder jemand tanzt. Der Spielplatz ist voll, auch abends. Die Eltern sitzen dann mit ihrem Glas Wein da. Jede Terrasse ist besetzt und das Viertel lebt einfach und das spürt man total, wenn man da ist. Und zu den unzähligen Gastronomien gibt es eben auch sehr, sehr viele Shops, vor allem Vintage-Mode gibt es viel. Es gibt aber auch kleine französische Labels oder auch Plattenläden und Bücher.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach so viel Kultur und Shoppen würde ich jetzt gern wieder ans Wasser gehen. Wir waren zwar schon am Alten Hafen, aber ich habe das Gefühl, da ist noch mehr.
Außerdem haben wir noch viel zu wenig gegessen und getrunken, würde ich sagen.
Außer Bouillabaisse.
Ja.
Das stimmt, ja. Ja, das Meer spielt einfach eine sehr große Rolle in Marseille. Die Einheimischen verbringen auch sehr viel Zeit dort. Das sieht man, wenn man da ist, aber das hatte mir auch Louis, der Koch, berichtet, den ich interviewt habe. Also vor und nach der Arbeit trifft man sich am Wasser. Ich habe auch einige Schwimmer beobachtet, die wirklich ihre Bahnen ziehen im Meer und die haben dann auch ihre Bojen dabei. Also das Meer auch einfach als Freizeitgestaltung zum Sport machen. Andere sitzen nur auf den Felsen oder am Strand, quatschen, essen Eis oder Pizza. Oder eben man kann auch mit der Fähre auf die Friolinseln rüberfahren. Das dauert so etwa 30 Minuten und man ist wirklich in einer anderen Welt. Also wilde Natur, recht einsame Strände, wenn man unter der Woche da ist, türkisfarbenes Wasser. Es gibt auch ein, zwei Restaurants direkt am Hafen, wenn man ankommt. Aber die Einheimischen fahren vor allem nach Feierabend rüber, nehmen sich dann Picknick mit und schauen sich den Sonnenuntergang von dort aus an.
Oh, das klingt genial. Picknick, gutes Stichwort. Was packen wir da ein? Also bestimmt gibt es doch auch so einen fantastischen Markt in Marseille. Da würde ich ja sofort hingehen.
Na klar.
Und dann kann man sich ja direkt auch fürs Inselpicknick versorgen.
Ja, natürlich gibt es einige tolle Märkte in Marseille. Mir fällt jetzt auf jeden Fall direkt der am Cours Juliard an. Der ist immer mittwochs. Das ist ein Bio-Bauernmarkt, also genau größtenteils mit Bioprodukten. Und das Besondere ist eben, die Bauern dürfen nur ihre eigenen Lebensmittel dort verkaufen. Und der Markt erzählt auch, finde ich, viel über die Geschichte des Viertels. Denn bis in die 70er war rund um den Cours Juliard tatsächlich der Treffpunkt von den ganzen Obst- und Gemüsehändlern aus der Gegend.
Jetzt hat Tinka uns wieder von den Inseln weg zum Essen gelenkt. Na gut, bietet sich ja auch an nach so einem Tag an Meer. Aber bevor wir so richtig in die Kulinarik einsteigen, stellen wir euch noch den aktuellen Merian vor. Coverthema ist Sommer in den Alpen. Tinkas große Schweizrunde ist eine der großen Reportagen darin. Eva Bieringer war im Salzkammergut unterwegs, unter anderem am Traunsee und am Fuschelsee. Wiebke Helfrich hat die Alpen überquert und zwar auf einer eher unbekannten Route von Salzburg bis Triest.
Außerdem im Heft unser Gourmet-Guide durch München und die besten Brauereien, Gaststätten und Biergärten. Ein Musik- und Kulturtrip durch Liverpool, Best of Teneriffa und der Zauber der ionischen Inseln Korfu, Kefalonia und Zakynthos. Und bald schon kommt unsere nächste Ausgabe, die sich ausschließlich um Europa dreht. umdreht, also quasi unsere Ode an unsere grandiose Scholle ist. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalag.de/merian/. Und für unsere Hörer haben wir noch ein Spezialangebot. Ihr erhaltet 25% Rabatt auf den regulären Kioskpreis für ein Jahresabo. Geht dazu einfach auf merian.de/audio und ihr erhaltet 6 Ausgaben Merian direkt nach Hause geliefert.
Jetzt aber mal zurück in die Altstadt. In welche Hafenspelunke setzen wir uns denn?
Ja, es sind weniger Hafenspelunken als einfach sehr hippe Coffeeshops in Marseille. Leckere Eisdielen, ganz klassische französische Bistros und tolle Weinbars. Also ich habe jetzt nicht die richtigen Hafenspelunken gefunden.
Schade. Wobei die auch toll sein können.
Auf jeden Fall. Das ist eben eine Folge der Entwicklung von Marseille, dass, glaube ich, die Hafenspelunken dann eben eher durch hippe Coffeeshops ersetzt werden. Man kann aber in Marseille auf ganz hohem Niveau essen gehen, aber eben immer noch verhältnismäßig zu recht günstigen Preisen, vor allem wenn man sich zum Beispiel Paris im Vergleich anguckt. Und was mir eben aufgefallen ist, also es gibt so viel Auswahl an Gastronomie, da kann selbst sogar München einpacken. Also Tinka, du bist ja auch aus München, das war echt nochmal eine ganz andere Nummer in Marseille.
Wow, das will was heißen.
Ja, also wir haben wirklich so toll gegessen. Wir waren echt traurig, dass wir nur Mittag und Abend essen konnten, weil es hätte so viele Restaurants gegeben. Und um mal ein paar zu nennen, was mir bisher immer noch im Kopf geblieben ist, ich war ganz begeistert vom Bistronomie Jasmin. Das war so ein kleiner Imbiss, sehr leckere syrisch-palästinensische Küche. Und ich hatte dort wirklich den besten Hummus meines Lebens. Dann waren wir einmal Abendessen im La Cantinetta. Das ist ein sehr beliebter Italiener, auch bei den Einheimischen in Marseille. Mit sehr süßem Hinterhof und damit wir aber trotzdem noch ein bisschen Frankreich-Feeling haben, obwohl wir kulinarisch in Italien sind, habe ich Vongole gegessen und danach gab es dann ein Limoncello-Sorbet, aber natürlich auch echt italienisches Tiramisu. Und Katrin, falls ich es richtig ausspreche, das war fast das beste Essen meiner Reise. Wir hatten zum Thema Fusion-Küche ein Baobab mit Miesmuscheln und gebratenem Oktopus und man sitzt da auch sehr, sehr nett im Innenhof unter Lichterketten. Sind aber alles Restaurants rund um den Cours Julien, genau, weil es eben dort halt vor allem sehr viel junge Gastronomie und so gibt, obwohl das Altstadtviertel jetzt auch immer mehr nachzieht.
Klingt total gut. Der beste Hummus deines Lebens.
Ja, in Marseille.
Diese hohe Lebensqualität, die du aber eben noch zu einigermaßen günstigen Preisen bekommst, die führt ja nicht nur dazu, dass immer mehr Reisende herkommen, es ziehen auch immer mehr Franzosen nach Marseille. Hast du da auch mit Zugezogenen gesprochen, die dir erklärt haben, warum sie sich für die Stadt entschieden haben?
Ja, also zum einen habe ich auch nachgelesen, dass viele französische Medien berichten, dass vor allem seit der Pandemie viele junge Pariser nach Marseille ziehen. Und einer von ihnen ist der Koch Louis, den ich interviewt habe. Der hat unter anderem davor in Paris gelebt und hat gesagt, ein Grund, warum er hergezogen ist, ist vor allem das gute Wetter. Marseille hat tatsächlich bis zu 170 Sonnentage pro Jahr. Und weil es sich eben auch schon befindet, gibt es einfach sehr viel Raum für Ideen und Entwicklungen, für die Gastronomie zum Beispiel, was jetzt für Louis toll ist. Und die Preise sind immer noch gut. Und die Aurelie, die ich interviewt hatte von der Pension Edelweiß, die hat zuvor auch in anderen französischen Städten gewohnt, aber auch in Kanada. Und sie hat auch zu mir gesagt, sie ist davor immer alle 3-4 Jahre umgezogen. Aber seitdem sie in Marseille ist, will sie einfach nicht mehr weg. Und eine der Dinge, die ihr am besten gefallen, ist eigentlich die Diversität und die Offenheit der Menschen. Und sie hat es aufs Meer geschoben und auf den Hafen.
Ja, ist bestimmt was dran. Also Marseille ist als Hafenstadt ja irgendwie wohl schon immer auch ein Schmelztiegel gewesen. Im 19. Jahrhundert sind viele Menschen aus Korsika und Italien hergezogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg Menschen aus Nordafrika und jetzt offenbar Menschen, auch denen das Leben in Paris zu teuer und zu anstrengend geworden ist.
Genau. Und der Social-Media-Hype der letzten Jahre tut dann eben sein Übriges. Also seit 1-2 Jahren ist Instagram und TikTok voll und Marseille wird dort sehr, sehr gehypt. Viele Junge kommen auch zum Arbeiten her. Und dann gibt es eben auch sehr viele Deutsche, die herkommen, die sagen, ich möchte jetzt mal 1, 2, 3 Monate von Marseille aus arbeiten und dann dort zum Beispiel den Sommer verlängern und nehmen meine Arbeit einfach mit.
Diesen Marseille-Hype, den haben auch diverse Filme und Serien aufgegriffen. Also die Stadt spielt in wirklich einigen Serien so eine heimliche oder auch offensichtliche Hauptrolle. Angefangen bei der Netflix-Serie Marseille mit Gérard Depardieu als so ein machtgieriger Bürgermeister bis zum ARD-Thriller Vanished mit Matthias Schweighöfer. Der ist relativ neu aus diesem Jahr. Und oft geht's darin auch um Gangster und um die Unterwelt. Mafia, spielt das heute in Marseille überhaupt noch eine Rolle oder ist das so ein bisschen ein Mythos?
Also ich war jetzt eben zweimal dort und ich muss sagen, ich habe nichts davon mitbekommen. Ich glaube, für Touristen spielt es kaum noch eine Rolle. Was aber eine Rolle spielt, und das zahlt auch ein bisschen ein auf dieses rauere Bild von Marseille, ist die Tattoo-Kultur. Also wir hatten uns dann dazu auch eine Ausstellung angeguckt und die gibt's wirklich noch. Also es sind sehr viele Leute in Marseille tätowiert und das hat aber eher mit den früheren Seeleuten zu tun als mit Mafia-Bossen.
Nichts gegen Tattoos. Wenn jetzt immer mehr Menschen nach Marseille ziehen, dann führt das, ja klar, auch wahrscheinlich zu steigenden Mieten. In Marseille gab es auch schon Proteste gegen das Typische, ne? Leute bieten ihre Wohnung auf Airbnb an und so weiter. Dabei gibt es so tolle Hotels in der Stadt, das erzählst du ja auch in deiner Reportage. Wo hast du denn gewohnt?
Ich habe beide Male tatsächlich in der Pension Edelweiß gewohnt und die wurde kürzlich von Aurélie Dehling übernommen. Was ich dort besonders mag, man fühlt sich eigentlich, als wäre man bei Freunden zu Gast. Also die Pension befindet sich in einem Marseiller Wohnhaus. Du bist mittendrin, kannst vom Bahnhof aus ganz bequem hinlaufen. Ist ein wunderschöner Altbau mit einem ruhigen Innenhof, also eine echte Oase. Und jedes Zimmer sieht auch anders aus. Morgens gibt's ein tolles Frühstück mit Gebäck von der Patisserie nebenan und ein Wohnzimmer, in dem dann französische Zeitschriften rumliegen und ein Plattenspieler, den man anmachen kann. Wir hatten letztes Mal Glück und hatten die Wohnung im Erdgeschoss mit eigener Küche und Zugang zur Innenhofterrasse. Und viele Künstler und Kreative checken da einfach ein. Und letztes Mal, als ich dort war, habe ich auch eine deutsche Journalistin kennengelernt, mit der ich dann auch immer wieder in Kontakt war. Das war total nett.
Was meinst du denn, Anja, wohin geht diese Entwicklung? Also wird Marseille jetzt Paris demnächst den Rang ablaufen oder vielleicht irgendwann so eine Art Paris am Mittelmeer?
Das glaube ich nicht, weil dafür hat Paris einfach eine zu große Strahlkraft. Aber so, was ich auch rausgehört hatte bei den Leuten, mit denen ich gesprochen hatte, könnte vielleicht so das neue Berlin werden, weil es einfach sehr hip ist, immer noch bezahlbar. Wie gesagt, es gibt Platz für Ideen. Und dann hat man eben als Add-on noch die Lage direkt am Meer, viel frischen Fisch, das gute Wetter. Also ja, vielleicht eher wie so ein Berlin am Meer.
Ich muss jetzt nochmal einhaken. Wir haben uns Kunst und Stadtgeschichte im alten Hafen angeschaut, waren shoppen im Viertel Le Panier und auf dem Hügel im Künstlerquartier Notre-Dame-du-Mont und hoch über der Stadt. Und wir waren picknicken auf den Friul-Inseln. Einen kurzen Stopp muss ich aber noch mit euch einlegen. Und zwar gehen wir zu einem Vulkan. Habt ihr eine Idee?
Nee, überhaupt gar nicht.
Es gibt keine Vulkane.
Tja, ich habe ja einen gewissen Auftrag in diesem Podcast. Also südöstlich der Stadt liegt das Stade Vélodrome, eines der legendärsten Fußballstadien Europas und Heimat von Olympique Marseille.
Daher weht der Wind.
Ja, genau. An diesem Verein hängen wirklich große Emotionen. Also das Stadion fasst mehr als 67.000 Zuschauer. Und also mein Freund hat mir erzählt, der war da, als die gegen den absolut großen Rivalen Paris Saint-Germain gespielt haben. Und das ist dann natürlich Ausnahmezustand. Nicht nur dort, sondern in der ganzen Stadt. Und dann ist ordentlich Pyrotechnik am Start.
Oha.
Ja. Und deshalb wird dieser Ort, dieses Stadion auch Vulkan genannt. Wollte ich nur noch erwähnt haben, weil das ist für die Identität von Marseille ja schon auch wichtig. Und Anja, ich habe noch eine letzte Frage. Der Mistral, der Wind, der pustet doch teilweise ganz schön extrem in Marseille. Hast du den auch erlebt?
Nee, tatsächlich nicht. Wahrscheinlich hatte ich Glück. Also ich war einmal im Herbst jetzt dort und einmal im Sommer und ich erinnere mich an keinen Wind zum Glück.
Ich glaube, der Mistral ist aber ein positiver Wind. Es gibt ja so Winde, die sind so negativ besetzt.
Aber er muss schon ganz schön deutlich sein. Also so, also nicht nur gemütlich. Aber so ist ja auch die ganze Stadt.
Sehr gut. Wo wollen wir denn unsere Marseille-Reise ausklingen lassen?
Sehr, sehr gerne am Meer natürlich wieder. Also bei den Einheimischen und auch bei den Touristen, die hier ihren Tag beginnen oder auch beenden. Genau, wir fahren einfach, würde ich vorschlagen, zum Strand und setzen uns da auf die Felsen mit irgendwas zu essen, was wir uns mitgebracht haben, kalten Getränken und Badesachen nicht vergessen.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Anja, dass du dabei warst und uns so ein bisschen in südfranzösische Sommerstimmung gebracht hast. Also ich spüre dich schon, bei mir ist sie angekommen.
Ich spüre sie auch noch und in meiner Wetter-App habe ich ja Marseille tatsächlich jetzt auch eingespeichert.
Wie sieht es denn jetzt gerade aus?
Die ganze Woche Sonne natürlich.
Ah, natürlich. Sehr schön. Unsere nächste Folge erscheint am 21. August und für die mache ich mich jetzt direkt auf Recherchereise. Uns geht richtig weit weg, nämlich nach Peru. Bis bald. Genieß den Sommer und danke, dass du da warst, Anja.
Vielen, vielen Dank. Salut und bis bald.
Tschüss.